Wir wollen auf Gottes Wort hören und ich lade euch ein, wer eine Bibel dabei hat, aufzuschlagen oder ich glaube, es kommt auch gleich die Folie, könnt ihr mitlesen. Aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 14 bis 20. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze aufwarfen, Simon und seinen Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Er war noch nicht viel weiter gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedäus mit den Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an.
Wir sind gerade in einer Predigtreihe unterwegs, die heißt Der König und das Kreuz. Das ganze Jahr schauen wir uns in kleinen Häppchen das Markus-Evangelium an und sind heute bei diesem Textabschnitt gelandet, wo wir das erste Mal in dieser Predigtreihe die Stimme von Jesus hören. Als ich im Ausland war, in El Salvador, ist mir mal so eine englische Bibel in die Hand gekommen. So eine Red Letters Jesus Words Bibel, wo jedes Wort von Jesus in roten Buchstaben gedruckt ist. Das wäre heute so ein Abschnitt, wo Jesus ganz persönlich spricht. Zum ersten Mal hören wir Jesus tatsächlich sprechen und fast das allererste, was er sagt, ist, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und hört diese gute Botschaft. Und dann spricht er diese Einladung aus. Kommt, kommt mit, folgt mir nach. Unmittelbar mit den ersten Worten von Jesus ruft er uns hier auf im Markus-Evangelium, ihm nachzufolgen. Unmittelbar direkt. Wir würden heute aus unserem Mindset heraus sagen, fast schon unverschämt direkt. Bekennt mich doch gar nicht. Was macht Jesus da? Ruft mich auf, ihm sofort nachzufolgen. Und außerdem ist es auch total ungewöhnlich in der jüdischen Tradition, dass jemand sowas tut. Weil normalerweise ist der Schüler der jemand, der sich einen Rabbi aussucht und nicht der Rabbi der sich die Schüler aussucht. Ja, damals ging das so vor sich, wenn du zu einem Rabbi gehen wolltest, bist du zu ihm hingegangen und hast ihn fast schon angebettelt, dass du bei ihm studieren darfst, weil ihm irgendwie ein guter Ruf vorausgeeilt ist, weil du wusstest, du kannst was bei ihm lernen und hast ihn gefragt, darf ich zu dir kommen, darf ich bei dir lernen? Rabbis gingen nicht von sich. Aber Markus zeigt uns und Jesus zeigt uns, dass niemand ihm nachfolgen kann, wenn nicht er selber ihn einlädt. Jesus selber, er muss dich einladen, dass du ihm nachfolgen kannst. Und er ruft dich. Und was wir heute in diesem Text über den Ruf von Jesus lernen, das sind drei Sachen. Die werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Wir lernen als erstes, dass der Ruf von Jesus anders ist. Wir lernen, dass der Ruf von Jesus einschneidend ist. Und als drittes, dass der Ruf von Jesus herausfordernd ist. Jesu Ruf ist so anders. Der Kontrast ganz am Anfang so in diesem Text, der liegt begründet in zwei Worten. Das eine ist das Wort Evangelium und das andere ist das Wort Reich. Jesus sagt, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Er verkündet selber die gute Botschaft, das Evangelium. Und das griechische Wort dafür heißt Euangelion. Und es wird ins Deutsche übersetzt mit guter Nachricht. Und da drinnen stecken wieder zwei griechische Worte. Das eine ist das Wort Angelos. Kennt man vielleicht so ein bisschen im Wortklang aus dem Englischen von Angel, ja, Engel. Aber es bedeutet eigentlich wörtlich übersetzt nur ein Bote. Also es muss kein übernatürliches Wesen sein, sondern es ist ein Bote. Und diese Vorsilbe Oi, die heißt einfach nur Freude. Das ist eine freudige Botschaft, eine frohe Botschaft, die verkündet wird von einem Boten. Und damals, als Markus dieses Wort benutzt hat, da hatte das Wort eine Bedeutung, aber es hatte nichts mit einem religiösen Sinn zu tun. Sondern es war einfach ein Wort, was du benutzt hast, wenn was Lebensveränderndes in der Geschichte passiert ist. Also du hast das nicht in der Alltagssprache gebraucht, sondern wenn was wirklich Einschneidendes passiert ist. Und zur gleichen Zeit, wo so das Markus-Evangelium auch da war, gab es eine Inschrift und die heißt zum Beispiel der Anfang des Evangeliums von Caesar Augustus. Ja? Und es ist in der Geschichte passiert, dass Caesar Augustus geboren wurde und dass er gekrönt wurde. Und das war für die Zeit damals ein Evangelium. Ein Evangelium war ein geschichtsträchtiges Ereignis, was alles verändert hat, was da war. Es konnte eine Krönung sein, es konnte eine Besteigung eines Throns sein, es konnte auch ein Sieg sein über irgendwas. Denn damals, als zum Beispiel Griechenland überfallen wurde von Persien, da gab es diese große Schlacht von Marathon, und als sie dort gesiegt haben, schickten sie Boten aus. Und eigentlich waren das in diesem Wortsinn Evangelisten. Ja, sie haben Evangelisten ausgeschickt und die sollten diese gute Botschaft jetzt nach Athen bringen. Und diese Evangelisten verkündeten dort diese gute Botschaft. Wir haben gekämpft und wir haben gesiegt und das bedeutet für euch, ihr seid frei. Ihr seid keine Sklaven mehr, ihr seid jetzt freie Leute. Und genau hier an dieser Stelle sehen wir den Unterschied, den ein Evangelium macht. Den Unterschied zwischen dem Christentum und zwischen jeder anderen Religion auf dieser Erde. Denn in jeder Religion erhältst du eigentlich nur Ratschläge. Alle Religionen sind Wege, wo dir Ratschläge gegeben werden, wie du leben sollst. Ja, tu dies, tu das und dann kommst du zu Gott. Das Evangelium sagt so völlig erstaunlich anders, du brauchst als erstes mal gar nichts tun. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Du brauchst nichts tun, sondern alles wurde für dich getan. Alles wurde für dich vollbracht. Das ist die Geschichte. Ja? Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Er ist in den Tod für dich gegangen, dass du gerettet wirst. Und deswegen ist das Christentum so völlig anders als jede andere Religion. Weil das Evangelium eigentlich ein Ruf der Gnade ist. Und das ist der Grund, warum es überhaupt eine frohe Botschaft sein kann. Weil du eigentlich nichts dazu tun kannst. Ja? Wir können uns nicht mehr versauen, sondern alles Gute wurde schon getan. Es wurde schon errungen von Jesus. Wenn du einen Ratschlag bekommst, und das kann der beste Ratschlag auf der ganzen Welt sein, ja, und dir jemand sagt, das ist der Weg, wie du leben musst, was macht das mit dir innerlich? Eigentlich legt es eine Last auf deine Schultern, weil du weißt, aha, so müsste und so sollte ich jetzt leben und dann wäre alles gut. Das, was beim Evangelium passiert ist, dass uns eine Botschaft verkündet wird, die wir annehmen können und die uns sagt, ich werde dich dadurch in einen neuen Stand versetzen, in dem du kein Sklave mehr bist. Das Evangelium ist nicht nur ein Ratschlag, sondern es ist eine gute Botschaft. Zusammengefasst bedeutet das, das Evangelium sagt nicht, dass Gott... Das Evangelium sagt, dass Gott dich nicht aufgrund deiner Vergangenheit aufnimmt, sondern aufgrund der Vergangenheit von Christus. Nicht aufgrund dessen, was du getan hast, was du geleistet hast, sondern aufgrund dessen, was er in der Geschichte für dich vollbracht hat. Das ist der große Unterschied zwischen jeder Religion und zwischen dem Evangelium. Es wurde schon alles für dich vollbracht. Und der zweite Grund, warum das Evangelium und der Ruf von Jesus so völlig anders ist, ist dieses Wort Reich. Worum geht es, wenn es heißt, die gute Nachricht ist, dass das Reich Gottes nahe ist? Dafür müssen wir ganz an den Anfang der Bibel zurückgehen. 1. Mose 1, 2 und 3. Da lesen wir, dass wir Menschen geschaffen wurden, um in einer perfekten Welt zu leben, wo alle Beziehungen perfekt sind. Die Beziehung zu mir selbst, die Beziehung zu anderen Menschen, die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu meiner Umwelt. Und dann in 1. Mose 3, und das ist eigentlich die Geschichte der gesamten Menschheit, wird uns gesagt, dass wir Menschen beschlossen haben, unsere eigenen Könige zu sein. Nicht mehr Gott König sein zu lassen, sondern dass wir Menschen selbst Gott sind. Dass wir unsere eigenen Herren und Meister sind. Und wir sind diesen Weg der Selbstbezogenheit, haben wir eingeschlagen. Und die Bibel berichtet darüber, als die Menschheit diese Wahl getroffen hat, ist nicht nur die Beziehung zu Gott in die Brüche gegangen, sondern alle Beziehungen sind in die Brüche gegangen. Weil das die Konsequenz von Selbstbezogenheit ist, dass alle Beziehungen in die Brüche gehen, egal welcher Art sie sind. Und das Evangelium vom Reich Gottes ist genau diese gute Nachricht, dass Jesus Christus der König über alles ist. Dass er das erste Mal in Schwachheit auf diese Erde gekommen ist, sein Leben gegeben hat für jeden einzelnen Menschen, damit wir wieder mit ihm versöhnt leben können. Und dass er ein zweites Mal kommen wird, in Macht und in Stärke, um die Menschen in Beziehung zu ihm einzuladen, mit ihm zu leben, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Das war der erste Punkt. Jesu Ruf, er ist so völlig anders als alles, was bis zu seinem Auftreten schon da war. Der zweite Punkt ist, sein Ruf ist einschneidend. Zuerst geht Jesus zu Simon und zu Andreas hin und er sagt zu ihnen diese vier Worte: Kommt, folgt mir nach. Und sofort lassen sie ihre Netze liegen. Dann geht er ein paar Meter weiter mit den beiden schon dabei und er sieht Jakobus und Johannes, wieder zwei Brüder, mit ihrem Vater Zebedäus im Boot sitzen. Und er sagt auch zu ihnen, kommt mit mir mit. Und sie lassen ihren Papa zurück, ja, und gehen auch mit Jesus mit. Und aus dem Rest der Evangelien wissen wir aber trotzdem, dass diese Jünger später wieder gefischt haben und dass sie auch eine Beziehung zu ihren Eltern noch hatten. Und trotzdem war das, was Jesus mit ihnen getan hat und wozu er sie eingeladen hat, absolut einschneidend. Jesus sagt nämlich dadurch, durch das, was er tut, mir zu ähneln, mir nachzufolgen, mir zu gefallen und mir zu dienen, das muss die höchste Leidenschaft in eurem Leben werden. Ja? Alles andere in eurem Leben muss dadurch neu sortiert werden, wenn ihr anfangt, mir nach diese Worte hören aus dem Mund. Und ich glaube, wenn wir diese Worte lesen in der Bibel, diese Worte hören aus dem Mund von Jesus, sie können für uns absolut extrem wirken. Ja? Wenn ich das objektiv angucke, dass irgendjemand kommt und jemand aus seinem bisherigen Leben komplett herausreißt, das ist extrem. Es gibt noch eine andere Stelle, die finde ich noch extremer. Ja, die steht nicht im Markus-Evangelium, aber Jesus redet im Lukas-Evangelium, in Lukas 14, noch einer anderen Stelle über Nachfolge. Und das ist der absolute Kracher, was Jesus hier sagt. Also das ist echt brutal. Jesus sagt, wenn jemand zu mir kommen will, dann muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und das ist noch extremer. Ja? Ich denke mir hier, Meister, was sagst du hier? Was forderst du von Menschen auf, die du doch gewinnen willst? Ja, warum bist du irgendwie so? Erstens sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommen will. Er sagt also, es geht nur zu seinen Bedingungen. Ich kann Jesus nur zu seinen Bedingungen nachfolgen, nicht zu meinen Bedingungen. Jesus sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, ja, er hat kein Interesse daran, dass sich irgendjemand ihm als Sklave unterordnet. Er hat kein Interesse an Gefangenen. Alle, die ihm nachfolgen wollen, die müssen es aus freien Stücken tun. Und trotzdem sagt er, ihr könnt das nur tun, wenn ihr es zu meinen Bedingungen tut. Er sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, dann muss er Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern und sogar sein eigenes Leben hassen. Das sagt eine andere Übersetzung. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und ich finde das extrem stark ausgedrückt an dieser Stelle, dass Jesus sogar das Wort hassen hier benutzt. Das ist krass, oder? Das ist hart, wie er das ausdrückt und ausspricht. Und wir müssen uns die Frage stellen, was bedeutet das denn? Jesus selbst sagt doch an ganz vielen anderen Stellen, wir sollen unsere Nächsten lieben. Wir sollen sogar die lieben, die uns hassen, unsere Feinde. Und jetzt sagt er hier an dieser Stelle, irgendwie es geht um unsere eigene Familie. Nur du kannst ganz sicher sein, dass dieser Ruf von Jesus hier, dass er nicht bedeutet, dass Jesus uns aufruft, aktiv jemanden zu hassen, sondern er ruft uns dazu auf, vergleichsweise zu hassen. Es ist ein Wortspiel, was er hier benutzt, was er macht. Ja, sonst wird es gar keinen Sinn machen. All die anderen Sachen, die er in der Bibel benutzt, wo er uns einlädt und sagt, wir sollen jedermann lieben, wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Sondern was er tut, ist, dass er sagt, ich möchte, dass ihr mich so vollständig, so intensiv, so umfassend und radikal liebt und mir so nachfolgt, dass die Beziehungen zu euren Liebsten vergleichsweise dazu wie ein Hassen aussehen. So intensiv soll die Nachfolge zu Jesus aussehen. Und was Jesus dadurch eigentlich tut, ist, dass er uns sagt, ich werde mich von euch nicht benutzen lassen. Ich werde nicht erst dann für dich da sein, wenn du sagst, ich werde dir nachfolgen, wenn du Folgendes für mich tust. Wenn es irgendwelche Bedingungen für meine Nachfolge an Jesus gibt, dann sagt er eigentlich, dass das gar kein Gehorsam ist, dass das gar keine Nachfolge ist, sondern Erpressung. Ja, wenn ich sagen würde, Jesus, ich folge dir nach und ich bin dir gehorsam, wenn. Und dann zähle ich ihm meine Sachen auf. Ja? Wenn meine Karriere richtig durch die Decke geht, wenn ich den passenden Partner finde, wenn meine Kinder immer gesund sind, wenn mein Bankkonto bis zum Bersten gefüllt ist, dann werde ich dir nachfolgen. Jesus sagt, wenn wir das tun, dann ist das, was du auf dieser zweiten Seite dieses Halbsatzes benutzt, eigentlich dein wahrer Gott. Dann ist das eigentlich das, was du anbetest. Jesus fordert uns dazu auf, dass wir ihm nachfolgen, weil er selbst das Ziel unserer Liebe ist und nicht, was er uns geben und was er uns bringen kann, wenn wir ihm nachfolgen. Er lädt uns ein, kommt und folgt mir nach, weil ich euer wahrer Gott bin. Ich bin euer wahrer König und mein's gut mit euch. Kommt zu mir, denn bei mir gibt es Freude in Fülle und unendliches Glück zu finden. Ich bin euer wahrer Herr und Gott. Das ist das, was Jesus hier ausdrückt. Das war der zweite Punkt. Jesu Ruf, er ist so einschneidend. Er fordert von uns unsere ganze Herzensentschiedenheit. Er will nicht ein bisschen von uns, sondern er will unsere ganze Nachfolge. Und das dritte ist sein Ruf, der ist herausfordernd. In Vers 17 sagt Jesus, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Die Idee der Nachfolge ist also eine Reise. Ja, es ist ein Prozess. Jesus, er sagt nicht zu uns, kommt mal zu mir hierher, dann kriegt ihr von mir hier ein Handbuch, das lest ihr und dann seid ihr gute Nachfolger. Sondern Jesus, er ruft uns dazu auf, ihm nachzufolgen. Ja, da, wo er hingeht, da gehen wir hinterher. Das bedeutet Nachfolge. So, die Fußstapfen von Jesus sind vor mir und ich laufe ihm hinterher. Und die Jünger damals, sie wussten eigentlich gar nicht, was das bedeutet. Ja, sie hatten noch kein geschriebenes Evangelium, so wie wir. Jesus hat dann noch nicht seine Mission vollbracht gehabt auf dieser Erde. Sie wussten eigentlich gar nicht, wo er hingeht. Aber zunächst mal geht es um diesen Begriff des Nachfolgens. Es ist eine Reise. Es ist ein Prozess. Es ist ein Schritt für Schritt Wachstum. Deswegen benutzen wir dieses Wort immer wieder, auch bei uns in der Gemeinde, dass wir die Frage stellen, und was ist denn jetzt dein nächster Schritt in deiner Nachfolge mit Jesus? Ja, weil wir alle immer schrittweise unterwegs sind. Und das Ziel, das Jesus aber dort mit der Nachfolge hat, ist, dass wir Menschenfischer werden. Das sagt er. Er will uns zu Menschenfischern machen. Aber was bedeutet das? Ja, was ist denn ein Menschenfischer? In der biblischen Bildsprache und in der hebräischen Symbolik, da ist das Meer, also dort, wo gefischt wird, eigentlich immer ein Ort der Dunkelheit, der Kälte, des Todes. Das bedeutet eigentlich das Meer. Und es repräsentiert das Reich dieser Welt. Was macht dieses Reich so finster, was macht es so dunkel, was macht es so chaotisch? Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Man könnte sagen, es ist die menschliche Selbstbezogenheit. Das, was uns innerlich zerstört, ist, dass jeder Mensch eine Selbstbezogenheit in sich trägt. Das, was mich um mich selbst herumkreisen lässt, dass ich mich nur mit mir selber beschäftige. Und Jesus sagt dort hinein jetzt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ja, ich will also nicht, dass ihr euch in Zukunft nur noch immer weiter um euch selber herumdreht, sondern wenn ihr Menschenfischer werdet, dann bedeutet das, dass ihr euch selbst hinten anstellen könnt und anderen Menschen helft, aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts hineinzukommen. Es bedeutet, von seiner eigenen Selbstverliebtheit Werkzeug für ihn sein trägt, von Gott geheilt zu werden, damit ich ein Werkzeug für ihn sein kann, dass ich andere Menschen aus der Finsternis ins Licht führen kann. Und um dorthin zu gelangen, braucht es ehrlich gesagt eine Reise, eine lange Reise. Als Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, kommt, folgt mir nach, hatten sie keine Ahnung, wozu er sie eigentlich einlädt. Ja, sie dachten, dass sie das so weiter erleben würden, wie es begonnen hat. Und es hat am Anfang ja ehrlich gesagt ziemlich gut begonnen, als Jesus aufgetreten ist, von einer herrlichen Situation zur nächsten zu gehen. Aber innerhalb von wenigen Jahren, wo die Jünger mit Jesus erlebt haben, haben sie gemerkt, dass sie an Jesu Maßstäben ganz oft scheitern, dass sie versagen, dass sie ihn verraten. Und trotzdem war genau das der Weg, auf dem ihr Meister sie haben wollte, um sie zu Menschenfischern zu machen. Und ich glaube, wenn ich heute anfange, Jesus nachzufolgen, dann bin ich mit meinem Verständnis, was es bedeutet, ein Nachfolger zu sein, wahrscheinlich genauso weit davon entfernt wie die Jünger damals, weil sie am Anfang nicht wussten, durch was sie alles durchgehen müssen, was sie eigentlich als Nachfolger von Jesus alles aushalten müssen. Und das, was Jesus mit ihnen vorhatte, war von Anfang an, dass er ihr Inneres verändern wollte, dass er sie von ihrer Selbstbezogenheit heilen wollte, um sie zu Menschen zu machen, die mit ihm zusammen andere Menschen in die Nähe Gottes führen können. Aber was haben diese Jünger am Anfang mit Jesus in ihrem Unterwegssein mit Jesus gemacht und erlebt, was wir von ihnen lernen können? glaube, es ist eine ganz simple Sache. Sie haben Jesus vertraut. Sie haben ihm bedingungslos vertraut und genau das bedeutet es zu glauben. Wenn die Bibel uns einlädt, unser Vertrauen auf Jesus zu setzen, dann bedeutet es nichts anderes, als ihm mit meinem ganzen Leben zu vertrauen. Sie sind ihm schlicht, obwohl sie so viele unbeantwortete Fragen hatten, obwohl sie so viele Fragezeichen hatten. Jesus lädt sie ein und sagt, kommt, folgt mir nach. Und sie sind gekommen und ihm nachgefolgt. Und wir dürfen das heute lesen und sehen und in den Evangelien live beobachten, wie Jesus all das, wozu er seine Jünger eingeladen hat, selbst aber bis zur Vollkommenheit auch gelebt hat. Als er dort zu Jakobus und Johannes hinkommt und zu ihnen sagt, kommt, komm mit mir mit, hat er sie gleichzeitig dazu aufgefordert, ihren Vater zurückzulassen. War Unternehmer, war Fischer, ja? Der musste jetzt mal gucken, wie er alleine klarkommt. Und es war in der Kultur damals das höchste Gut, dass du dich um deine eigene Familie gekümmert hast. Also es war eine totale Herausforderung überhaupt. Du hättest freiwillig nicht deine Familie sitzen lassen. Jesus hat Jakobus und Johannes dazu aufgefordert. Und gleichzeitig wissen wir, dass Jesus, bevor er das gemacht hat, diese beiden jungen Männer dazu eingeladen hat, vorher erstmal selbst seinen eigenen Vater verlassen hat im Himmel und den Thron der Herrlichkeit verlassen hat, um überhaupt hier auf dieser Erde unterwegs sein zu können. Er selber hat seinen Reichtum aufgegeben und ist für uns arm geworden, um das Reich Gottes zu uns zu bringen und uns in sein Reich einzuladen. Und Jesus, er will uns schlussendlich mit seinem Aufruf, ihm nachzufolgen, in den Himmel zurückbringen, auf den Schoß des Vaters. Dort, wo wir, wenn wir eine intakte Beziehung zu Gott haben, wieder sein werden. Und dafür war Jesus selbst bereit, bis ans Äußerste zu gehen. Er gab sein eigenes Leben als Lösegeld für uns. Er hat das Leben gelebt und er hat den Preis bezahlt, den wir Gott schuldig sind. Und er lädt uns ein in seine Nähe. Und er ruft auch jedem Einzelnen von uns heute ganz persönlich zu. Komm, komm zu mir und folge mir nach. Lasst uns das tun, unserem Meister nachzufolgen. Und lasst uns noch zusammen beten. Ich bete für das, was wir gerade zusammen besprochen haben, noch gemeinsam mit uns zu Gott. Unser Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, das wir im Evangelium haben. Ich danke dir für die Botschaft von Markus, die so prägnant auf den Punkt destilliert ist und die wir heute Morgen gehört haben. Ich danke dir für deine Einladung an jeden Einzelnen von uns, dass du uns kurz und knackig sagst, komm und folge mir nach. Wir wollen mehr von dir in unserem Leben, unser König Jesus. Und wir wollen dir vertrauensvoll nachfolgen. Und ich bete, dass wir auf deinen Ruf mit unserem Leben antworten können. Denn das ist der Weg, den du für uns vorbereitet hast, um bei dir in deiner Nähe und in deinem Reich zu sein, in gemeinem Weg vorangegangen bist. Und ich danke dir dafür, dass du uns diesen Weg vorangegangen bist, der uns in Freiheit führen will und der uns in unserem Herz innerlich Freude und Erfüllung bringen wird. Danke, Jesus, dass du das perfekte Leben für uns vorgelebt hast, dass du alles für uns bezahlt hast und dass es nicht von uns und unserer Leistung abhängt, sondern allein von unserem Vertrauen, dir nachzufolgen. Schenk uns offene Herzen und schenk uns dieses Vertrauen auf dich, dass wir bei dir ein Leben in Fülle zurückbekommen werden, wenn wir unsere eigenen kleinen Reiche und unser eigenes kleines Königtum, was uns oft daran hindert, dass wir ein Vielfaches von dir zurückbekommen werden. Ich danke dir für deinen stellvertretenden Tod und für deine Liebe zu uns, unser guter und treuer König Jesus. Amen.